Achtung, Hinweis! Aufgrund GEMA-rechtlicher Auflagen wurden alle Musikstücke aus dieser Radiosendung leider entfernt und durch kurze Melodien ersetzt.
Radioinitiative Rödermark.
Hallo und herzlich willkommen. Zur heutigen Sendung der Radioinitiative Rödermark.
Über Radar Radio Darmstadt auf UKW-Frequenz 103,4 MHz per Internetstream und Podcast über die Homepage radiodarmstadt.de.
Sowie auch von Juli bis Dezember digital auf DAB+. Radio von Rödermark für Rödermark, ein generationsübergreifendes Projekt der Seniorenarbeit der Stadt Rödermark.
In Kooperation mit Vereinen, ehrenamtlichen Initiativen, Kinderbetreuungseinrichtungen und unserer Stadtreporterin. Danke für diesen Sendeplatz immer am zweiten Sonntag im Monat an Radar Radio Darmstadt, dem ersten hessischen nicht kommerziellen Lokalradio.
Unsere Themen heute sind:
Was machen die Lindenkids in diesen Sommerferien?
Interview zum Kräutergarten Dreieich.
Interview zum diesjährigen Kolping-Zeltlager.
Die Kartoffel, die Giftpflanze 2022.
Zwischendurch wieder ein paar Veranstaltungstipps und ein Sonderhinweis.
Thema Angst und Fürcht. Was tun? Übrigens, wer bei dieser Sendung gerne aktiv oder mit einem Beitrag mitmachen möchte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 06074 911 353.
Durch die Sendung führen
Sadaf Saidi
und Roland Lenz aus Oberroden-Breidert.
Für den Inhalt verantwortlich zeichnet Ute Schmidt von der Stadtverwaltung Rödermark.
Unser erster Beitrag heute.
Für viele Kinder ist die Vorfreude auf Ferien und Urlaub mit der ganzen Familie der Höhepunkt des Jahres.
Unsere Lindenkids aus Rödermark erzählen erfrischend und begeistert, was sie so alles in diesen Sommerferien machen wollten.
Liebe Hörer und Hörerinnen, hier sind wieder die
Lindenkids!
Diesmal wollen wir über den wunderschönen Sommer reden und über tolle Erlebnisse, die wir schon hatten. Okay, erzähl mal, Mariella, was du in diesen Ferien machen möchtest.
Also erstmal machen wir Urlaubtrips mit meinem Papa und dann fliegen wir nach Malle mit meiner Mama. Und in den letzten 2 Wochen gehe ich ins Zeltlager, Kolping Familie Oberroden.
Das hört sich ja auch toll an. Was gefällt dir an dem Zeltlager besonders gut?
Dass man neue Freunde findet und es macht richtig Spaß. Und man baut einfach auch coole Sachen.
Und schlaft ihr dann im Zelt?
Ja, das ist ein 10er-Zelt.
Ein 10er-Zelt, okay. Und da stehen Betten drin oder schlaft ihr alle auf dem Fußboden?
Auf Matratzen.
Und sind da Leute mit dabei, die bei euch übernachten? Also die Erwachsene oder wer macht das?
Also es gibt Gruppenbetreuer, ehrenamtlich.
Und habt ihr da auch die Möglichkeit, ins Schwimmbad zu gehen?
Wegen Corona ging das, also letztes Jahr nicht, aber dieses Jahr gehen wir ins Schwimmbad.
Und was steht noch so auf dem Programm?
Es gibt auch eine 2-Tages-Tour und übernachtet dann in einer Hütte.
Und weißt du, wo die Wanderung hingeht?
Nein.
Nein, okay, dann lässt du dich einfach mal überraschen.
Ja.
Naila, erzähl du mir doch mal bitte, was du in den Sommerferien vorhast.
Also wir gehen die ersten 2 Wochen nach Tunesien. Dann bleiben wir, glaube ich, eine Woche vielleicht hier und danach gehen wir direkt wieder mit ein paar Freunden nach Kroatien.
Ihr fahrt mit dem Auto?
Das dauert so um die 12 bis 17 Stunden.
Bis nach Kroatien. Mhm. Und nach Tunesien?
Nach Tunesien fliegen wir nachts.
Nachts fliegt ihr. Mhm. Und da besucht ihr bestimmt eure Verwandten, schätze ich mal?
Ja, wir besuchen die Verwandten und Freunde von meinem Papa.
Und dann seid ihr die ganze Zeit am Meer?
Ja, also wir sind fast nur am Meer.
Und was kann man Tolles am Meer machen? Hattest du schon mal ein super schönes Erlebnis da?
Also ich war schon mal mit meinem Papa und meinem Bruder Parasailing. Da wurden wir von so einem kleinen Bus gezogen, während wir in der Luft waren mit einem...
Ein Fallschirm?
Ja, so gesagt, ein Fallschirm.
Okay, aber nicht von einem Bus wahrscheinlich, sondern von einem Boot, oder? Okay. Und wie ist die Landung dann? Fällt man dann ins Wasser oder?
Mein Papa hat dann sowas, Zügel oder so, der hat es dann gezogen, dass das...
Damit konnte man lenken.
Ja, damit konnte er lenken und dann sind wir halt so auf dem Boden gelandet.
Also auf dem Strand, auf dem weichen Sand. Das ist ja auch besser als mitten im Wasser, oder?
Ich glaube auch, ja.
Und hattet ihr Schwimmwesten an?
Wir hatten Schwimmwesten, ja. Und wir haben eine riesengroße Qualle gesehen.
Von oben?
Aha.
Oh. Und auch Haifische?
Nein, Haifische nicht. Zum Glück.
Okay, danke schön.
Gerne.
Und Leila?
Also wir fliegen die erste Woche in die Türkei und dann sind wir wieder ein paar Tage zu Hause und dann fahren wir mit dem Auto nach Paris.
Warst du schon mal in Paris?
Nein, ich bin ganz schön gespannt. Aber einmal war ich so an der Grenze von Frankreich.
Warst du da auch schon in Straßburg?
In Straßburg.
In Straßburg. Da habt ihr sicher auch die große Kathedrale gesehen, vermute ich mal, oder?
Ja, und dann halt noch die erste Woche in die Türkei. Da ist ja auch unsere ganze Verwandtschaft und dann auch ins Hotel dann.
Also dann seid ihr auch am Meer bestimmt im Hotel.
Ja, also mein Bruder und ich sind vielleicht öfters im Pool, aber sonst sind wir auch viel am Strand.
Sehr schön, das hört sich doch toll an. Und Paris, was interessiert dich da am meisten?
Der Eiffelturm, also den will ich unbedingt mal sehen. Ja, ich bin ganz schön gespannt.
Das glaube ich, da musst du auch mal ganz oben auf den Eiffelturm gehen, um einen Überblick über ganz Paris zu kriegen. Das ist bestimmt spannend. Und hast du ein besonderes Erlebnis im Sommer oder in den Ferien?
Ja, wir sind mit dem Boot übers Meer gefahren und da haben wir so ganz große Fische gesehen im Wasser und die waren irgendwie so neon und die haben auch geglänzt und so.
Was war das wohl für ein Fisch?
Gute Frage.
Weißt du nicht?
Nein.
Delfine werden es nicht gewesen sein?
Nein, Haie bestimmt auch nicht.
Haie auch nicht, nein. Aber wie groß waren die ungefähr? 50 Zentimeter oder ein Meter?
Ein halber Meter.
Ja, lauter spannende Sachen. Mariella, erzähl nochmal von deinem besonderen Urlaubserlebnis.
Also, wir fliegen ja dieses Jahr wieder nach Malle und da haben wir auch eine Finca. Ja, der Vermieter ist auch sehr nett und wir haben da Hühner und da essen wir auch immer zum Frühstück leckere Eier.
Das hört sich gut an. Müsst ihr die dann jeden Morgen suchen oder sind die immer an der gleichen Stelle?
An der gleichen Stelle, die haben so ein Gehege, aber ein großes.
Ein großes, also es ist schon immer eine Überraschung, wo das Ei dann liegt, oder?
Ja, einmal saß das Huhn dann auf dem Ei und wollte dann nicht mehr weg.
Dann habt ihr das weggehoben und habt dann das Ei stibitzt.
Erstmal wussten wir nicht, was wir machen sollen.
Okay.
Und der Pool ist auch voll cool. Der ist riesig und das macht meiner Schwester und mir einfach sehr Spaß da. Und wir gehen zum Tropical Island. Also da war ich schon mal an meinem Geburtstag. Und wir freuen uns, dass wir dann nochmal hingehen.
Ja, das glaube ich. Hallo Eva Maria, hast du schon Pläne für deine Sommerferien?
Eigentlich schon. Also wir wollen nach Moldau gehen. Das ist ein Land. Und wenn man mit dem Auto dorthin fahren würde, würde das 2 Tage dauern. Mit dem Flugzeug vielleicht nur 2 Stunden. Was ich damit sagen will, ist, es ist ziemlich weit weg.
Und hast du Leute, die du da besuchen willst?
Ja, meine Oma, mein Opa und mein Onkel und sein Verlobte.
Und was macht ihr da? Wo wohnen die? In welcher Stadt?
Also mein Onkel, der lebt in Chișinău. Das ist die Hauptstadt. Und meine Oma, die lebt an Land. Also das ist sowas ähnliches wie ein Bauernhof.
Ah ja. Und hat die auch Tiere auf ihrem Bauernhof?
Ja, Hunde, Ziegen, Pferde. Aber das gehört nicht unbedingt zu unseren, sondern auch zu den anderen.
Also die teilen sich die Tiere
ja,
dann sozusagen?
Ja, und deshalb teilen sie uns. Die haben auch Schweine, Kaninchen, Kühe, Hühner und
das
Katzen.
Heißt, ja. Du bekommst auch jeden Tag frische Eier von den Hühnern, oder?
Ja. Und unsere Katze hat auch Babys bekommen und unser Hund auch.
Und wie heißt die Katze? Hat die einen Namen?
Den Namen habe nicht ich gegeben, sondern mein Onkel Brumhilde heißt die Katze, die Babys bekommen hat.
Ah ja.
Die Babys haben noch keine Namen.
Okay, und der Hund?
Der Hund, der heißt, ganz komplizierter Name auf Rumänisch, Azorel.
Und ist das ein lieber Hund? Was ist das für eine Rasse?
Keine Ahnung, das ist so eine Mischung.
Erzählst du mir nochmal von einem schönen Ferienerlebnis, was du hattest?
Ja, wir waren in sowas ähnliches wie im Camp, da kann man auch zelten. Da gab es unterschiedliche Attraktionen, da haben die blaues Feuer und so gemacht.
Mhm.
Wir waren da auch am See und ich habe ein bisschen Xylophon spielen gelernt.
Xylophon ist ja auch ein tolles Instrument. Konntest du dann schon ein Lied darauf spielen?
Ein bisschen.
Okay. Und ist das jedes Jahr das Camp in Moldau?
Ich glaube schon. Es ist jeden Sommer geöffnet.
Also es ist dann für alle Kinder, die da wohnen in der Gegend, die dürfen dann zu diesem Camp gehen?
Nicht nur die in der Gegend wohnen, glaube ich.
Hm. Ja, das hört sich auf jeden Fall auch nach viel Spaß und spannenden Ferien an. Und ja. Wie fahrt ihr dann dahin? Fahrt ihr mit dem Auto oder fliegt ihr?
Also wir gehen eine Woche später und meine Mutter, die fährt dann eine Woche später nach dem Flugzeug.
Ah ja. Ja, und dann könnt ihr alle zusammen schöne Ferien da verbringen bei deiner Oma. Okay, danke schön, liebe Eva.
Gerne.
Hallo Noah. Erzählst du mir bitte mal, was du in den Sommerferien machen willst?
Also ich werde in der ersten Woche zu Hause sein, werde vielleicht ein bisschen in den Pool gehen, werde auch vielleicht ein bisschen Freunde treffen. Dann in der zweiten, dritten und vierten Woche der Sommerferien bin ich dann am Gardasee mit meinen Eltern.
Mhm.
Dort lerne ich auch zusammen mit meinem Papa Windsurfen. Wir fahren ein bisschen Zap. Und in den letzten beiden Wochen bin ich dann bei Oma und Opa.
Okay, was fahrt ihr? Zap?
Zap.
Was ist das?
Stand-up-Paddling.
Ah, das ist Stand-up-Paddling. Okay, ja. Und Windsurfen, hast du das schon mal probiert?
Nein, ich mache das zum ersten Mal.
Da muss man richtig Kraft haben, glaube ich, oder?
Ja.
Und vor allem muss man immer wieder das Segel hochholen. Ich glaube, das ist richtig anstrengend.
Und auch oft wieder aufstehen.
Und aufstehen und auf das Brett wieder draufkommen, ne? Ja, ist eine richtig tolle Freizeitbeschäftigung, vor allem wenn das Wetter jetzt so heiß ist.
Ja.
Und welches Erlebnis ist ganz besonders gewesen in den Sommerferien?
Also einmal war ich dann mit der kompletten Familie am Gardasee für 3 Wochen. Da war so ein richtig cooles Schwimmbad mit so mega coolen Rutschen. Die bin ich dann mit meinem Papa gerutscht und dann sind wir auch noch alle zusammen schwimmen gegangen.
Und seid ihr auch schon mit dem Boot auf dem Gardasee lang gefahren?
Ja, einmal. Da durfte ich auch schon ein bisschen fahren.
Dürftest du selber lenken, mit dem Motorboot oder mit dem Ruderboot?
Mit dem Motor.
Okay. Und wenn du bei Oma und Opa bist, habt ihr da schon irgendwelche Pläne in den Ferien?
Also ich weiß, dass ich mit meinen einen Oma und Opa ins Legoland fahren werde.
Mhm.
Bei den anderen weiß ich es noch nicht.
Ja, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß und wunderschöne Ferien.
Danke.
Okay, dann vielen Dank, ihr Lieben.
Und wir wünschen allen, die Radio Radar hören, noch schöne Ferien.
Und eine schöne Sommerzeit. Tschüss.
Unser Dr. Jürgen Ganser macht eine botanische Reise in den nahegelegenen Kräuter- und Lehrgarten in Dreieichsprindlingen.
Im Interview mit dem ersten Vorsitzenden des Vereins, Klaus Rehwald, erfahren wir mehr über das weit bekannte Juwel im Kreis Offenbach.
Herr Rehwald, Sie sind der erste Vorsitzende des Vereins Lehr- und Kräutergarten Dreieich e.V. Erzählen Sie uns doch bitte etwas über die Aufgaben und Ziele des Vereins. Gab es einen konkreten Anlass für die Gründung?
Ja, 2015-16 wurden hier das Landschaftsschutzgebiet Bayerhansenwiesen renaturiert, wieder instand gesetzt. Und dann war eine Bürgerversammlung und dann wurde gefragt, welche Vorschläge, was man hier noch machen könnte. Und dann kam auch der Vorschlag, Lehr- und Kräutergarten zu machen oder einen Kräutergarten zu machen. Und dieses Projekt hat sich ganz schnell auf Platz 1 katapultiert und wurde dann 2016 in Angriff genommen. Und innerhalb von 8 Wochen wurde hier der Kräutergarten, das erste Teil, gebaut, mithilfe von Vereinen, von Firmen aus Dreieich, sonst wäre das auch nicht finanzierbar gewesen. Und mittlerweile haben wir also noch einen Naturlehrpfad dazu bekommen, einen Wildbienenlehrpfad dazu bekommen, einen Familiengarten, wo Familien kleine Beete haben und sich dort mit der Familie praktisch ihr Gemüse anbauen können. Und wir sind mittlerweile knapp 100 Mitglieder im Verein.
Der Verein existiert seit 5 Jahren, habe ich gelesen. Wie hat sich der Lehr- und Kräutergarten in diesen Jahren verändert?
verändert. Wir sind faktisch überrollt worden. Wir haben nie mit so einem Erfolg gerechnet. Mittlerweile haben wir etwa 12.000 Besucher im Jahr und im Schnitt 1.500 Kinder und auch Erwachsene nehmen an Workshops und Führungen teil. Und mittlerweile hat das so ein Ausmaß angenommen, dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir das alles mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern stemmen sollen.
Auf der Webseite des Leon Kräuter Gartens werden 6 Projekte vorgestellt. Sie hatten schon den Wildbienenlehrpfad erwähnt, Naturlehrpfad, Streuobstwiesen, Gemeinschaftsprojekt, Familiengarten und einen Schulgarten. Haben Sie ein Lieblingsprojekt dabei? Können Sie uns etwas über dieses Projekt sagen?
Ja, Lieblingsprojekt ist meistens das letzte und das ist der Wildbienenlehrpfad, den wir im Frühjahr gestaltet haben, auch mit Unterstützung von Fördergeldern. In Deutschland gibt es über 500 Wildbienenarten und die sind ja alle bedrohte Insekten, wie jeder weiß. Und hier haben wir dann also diesen Lehrpfad auch hauptsächlich wieder für Schulen und Schüler gestaltet. Wir haben ein Sanitarium erstellt, weil viele Wildbienenarten auch im Sand ihre Brutgeschäft verrichten. Und haben jetzt etwa einen 500 Meter langen Lehrpfad gemacht mit 8 Tafeln, mit einem Sanitarium. Und hier kann man sich dann über die Wildbienen informieren.
Was kann man sich denn unter einem Familiengarten vorstellen?
Ja, Familiengarten, wir wissen ja alle, es geht jetzt in die Natur. Viele Familien wollen einen eigenen Garten haben, Gemüse, Bio, das ist halt in. Und wir haben ein Grundstück neben dem Familiengarten, wo wir 13 Parzellen à 40 Quadratmeter haben. Und das haben wir also aus 3 oder 4 verschiedenen Ländern Familien, die halt dort ihr Gemüse und Obst anbauen.
Der Verein bietet auch Veranstaltungen, Führungen und Workshops an. So hat am 6. August ein Klangschalen-Workshop stattgefunden. Am 27. August findet bereits jetzt schon ein ausgebuchter Vortrag über Fledermäuse statt. Das sind 2 thematisch sehr verschiedene Veranstaltungen. Nach welchen Kriterien wählen Sie Ihre Veranstaltungen aus?
Ja, wir lassen uns Angebote von den Fachkräften immer im Herbst zukommen und entscheiden dann im Vorstand, was wir machen. Dieser Klangschalen-Workshop, das war mal eine Ausnahme, passt nicht so ganz normal zu einem Kräutergarten, war aber auch sehr erfolgreich. Und wir versuchen halt eine gute Mischung zu bekommen, einmal für Kinder und Schulen und aber auch für Erwachsene. Aber wie gesagt, wir können fast nicht mehr machen. Alle Kurse sind kurzfristig ausgebucht. Wir könnten rein theoretisch das Doppelte, Dreifache anbieten. Aber das schaffen wir einfach nicht mehr mit den Ehrenamtlichen.
Ja, Sie erwähnten eben die Schulen. Können Schulen bei Ihnen zum Beispiel Führungen buchen?
Ja, wir haben also 3 Kräuterpädagoginnen, die für uns arbeiten. Die machen das für einen Obolus. Und wenn die Schulen sich rechtzeitig anmelden, das ist meistens die Wochen vor den Sommerferien, wenn die Projektgruppen laufen, und dann können die entweder eine Führung bekommen durch den Kräutergarten und über den Naturlehrpfad. Alternativ bieten die Damen an einen Workshop, Kräuterquark herstellen, Kräutersalz etc. Und das ist möglich. Nur die Leute müssen sich rechtzeitig anmelden.
Und wenn ich als Normalbürger einfach mal sage, heute habe ich mal Lust, in den Kräutergarten zu gehen, ist das möglich oder gibt es da bestimmte Beschränkungen?
Es gibt keine Beschränkungen. Der Kräutergarten ist 24 Stunden am Tag offen. Und jeder kann hier reinkommen und wir sehen das ja auch. Also viele Familien kommen hierher, ältere Gruppen, die setzen sich auch mal hierher an den Tisch und trinken mal ihren Kaffee. Ja. Und wenn wir Gemüse übrig haben, wird das vorne platziert und das kann dann sich einer mitnehmen gegen eine Obolus einen kleinen.
2019 hat der Leon Kräutergarten eine Auszeichnung durch die Vereinten Nationen erhalten. Er wurde Mitglied der Dekade Biologische Vielfalt. Was können wir uns darunter vorstellen?
Ja, das ist praktisch ein bundesweit oder teilweise auch europaweites Projekt. Da werden Sachen ausgezeichnet, die also praktisch in das heutige Konzept Natur, Nachhaltigkeit reinkommen. Und da wurden wir halt ausgezeichnet, einmal, weil wir hier auch alte Pflanzen erhalten und natürlich auch das den jungen Leuten weitergeben.
Herr Rewald, können Sie uns noch ein bisschen über die Bewältigung der vielfältigen Arbeiten, die hier anfallen, sagen?
Ja, zurzeit während der Saison haben wir einen Arbeitsaufwand mit Naturlehrpfad und Kräutergarten von ca. 50 Stunden in der Woche. Und das machen wir alles ehrenamtlich. Und wir suchen natürlich immer noch gerne Leute, die sich hier engagieren wollen, die halt in der Gartenarbeit mithelfen. Da würden wir uns sehr freuen, wenn wir den einen oder anderen noch finden. Muss auch nicht unbedingt Vorkenntnisse von Garten haben, sondern er kann also auch einfach hierher kommen und wir zeigen ihm so einiges. Also da würden wir uns freuen, wenn wir hier noch aktive Mitarbeiter bekommen.
Gibt es denn noch in der Zukunft Veranstaltungen, die Sie gerne erwähnen möchten, wo auch noch Leute sich einbuchen können?
Ja, wir machen ja auch immer eine Saisoneröffnungsveranstaltung und eine Saisonendeveranstaltung. Und hier geben wir auch Künstlern die Möglichkeit, Projekte auszustellen. Im Frühjahr waren das einmal eine Holzkünstlerin und einen Künstler aus Dietzenbach, der hier auch Projekte ausgestellt hat. Also hier geben wir auch jungen Künstlern die Möglichkeit, hier mal Projekte auszustellen.
Herr Riewald, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg.
Danke, gerne.
Nach langjähriger Pause fand dieses Jahr endlich wieder ein großes Kolbing-Zeltlager für Kinder und Jugendliche in Kell am See statt.
Unser Moderator Roland Lenz im Gespräch mit Thomas Rausch, der im Zeltlager live als Helfer mitgewirkt hat.
Hallo Herr Rausch, wie viele Kinder konnten eigentlich am Zeltlager teilnehmen?
Ja, dieses Jahr haben auf alle Fälle 73 teilgenommen, im Alter zwischen 8 und 15 Jahren. Jungs, Mädchen gemischt, das waren dann letztendlich 3 Mädchengruppen, 5 Jungengruppen und ja, soweit, was die Teilnehmer betrifft, genau.
Konnte da eigentlich jeder mitmachen, konfessionsfrei oder wie auch immer?
Das ist konfessionsfrei. Es wird dann auch versucht, eben was die Essensgewohnheiten betrifft, darauf Rücksicht zu nehmen, sodass jeder eben auch gut behandelt wird oder gleich behandelt wird, egal welcher Konfession er angehört.
Prima, aber ohne Betreuer und Helfer geht ja sowas nicht. Wie viel waren das eigentlich und was hat Sie bewogen, dabei aktiv mitzumachen?
Also Teamer an sich waren 26 jetzt gewesen, dazu kommt noch das Küchenteam. Ich persönlich bin tatsächlich dazugekommen, dass ich mir gesagt habe, ich möchte einmal in meinem Leben wenigstens im Jugendzeltlager gewesen sein und trotz meines jetzt doch höheren Alters wollte ich mir diesen Wunsch erfüllen und glücklicherweise hat es geklappt.
Wer hatte denn das Zeltlager unter sich und wer war für die Küche zuständig?
Ja, Zeltlagerleitung waren Niklas Metz und die Ida Schosser, die das auch wirklich hervorragend gemanagt haben. In der Küche, die Chefin ist seit Jahren die Manuela Murmann. Zweite Köchin war die Tina Kaupert und dann hatten wir noch ein paar Küchenhelfer, zu denen unter anderem auch ich gezählt habe. Ja.
Sie waren also im Küchenteam ehrenamtlich mit dabei, genauso wie den Herrn Bürgermeister, was ich gehört habe. Das Essen war bestimmt ein wichtiges Thema. Wie abwechslungsreich war das denn? Gab es irgendein Lieblingsessen?
Gut, abwechslungsreich natürlich. Es gibt jeden Tag was anderes zu essen, aber ich sag mal, das Kartoffelgemüse ist schon wirklich sehr gut bei den Kindern angekommen.
Toll. Auf welche Aktivitäten konnten sich die Kinder denn so den Tag über freuen?
Auch da gibt's ganz, ganz viele unterschiedliche Aktivitäten. Die Teamer lassen sich da immer wieder tolle Sachen einfallen. Es gibt Geländespiele, es gibt die Mutprobe, die nachts gemacht wird. Die Kinder waren auf einer Zweitagestour, wo sie die Nacht in einem anderen Lager oder in einem anderen Camp verbracht haben. Es gibt die Disco, es gibt das Lagerfeuer abends immer. Es gibt eine Stadtrallye, einen Schwimmbadbesuch, also unterschiedlichste Aktivitäten und den Kindern wird dort niemals langweilig.
Haben Sie im Zeltlager irgendetwas Lustiges oder was Spannendes erlebt, was auf jeden Fall noch erwähnenswert wäre?
Ach, das ist den ganzen Tag lustig, man kann da überhaupt nichts hervorheben. Man guckt den ganzen Tag in strahlende Kindergesichter und merkt einfach, wie viel Freude das den Kindern bereitet und alleine das ist schon schön zu sehen.
Das stimmt, es gibt nichts Schöneres als Kinderlachen. Diese 10 Tage Kolbing-Zeltlager in Kell am See im Rheinland-Pfalz bleiben bestimmt allen Kindern und Helfern in bester Erinnerung.
Das mit absoluter Sicherheit und wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, ein Riesenlob an die Organisatoren von dem Ganzen, aber auch an die Helfer, die unterstützt haben, sei es jetzt vor Ort oder eben auch durch Spenden oder sonstige Unterstützung. Ohne das würde es einfach nicht funktionieren.
Ja, ich sag mal, so ein Zeltlager ruft doch nach Wiederholung im nächsten Jahr.
Also ich wäre auf alle Fälle wieder dabei. Und mit Sicherheit auch ganz viele der Kinder, die jetzt dabei waren.
Das glaube ich sehr gern. Herr Rausch, vielen Dank für das kurze Gespräch und Ihr Engagement generell.
Sehr gerne.
Immer in Bewegung bleiben. Das ist ein Motto von Christa Wolter. Jetzt mehr zum Thema Seniorentanz in Rödermark.
Im Interview mit Wolfgang Geigenweigt erfahren wir, dass Tanzen pure Lebensfreude ist, auch bis ins hohe Alter hinein.
Ich darf heute Christa Wolter, die das Seniorentanzen in Rödermark anbietet, sehr herzlich begrüßen. Sie ist zertifizierte Seniorentanzleiterin. Hallo, Frau Wolter.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Wie lange machen Sie das denn eigentlich schon?
Ich tanze jetzt mit meiner Tanzgruppe schon 11 Jahre.
Und es kommen da wohl mehr Frauen, oder?
Ja, Männer sind bei uns nicht so zahlreich. Ich denke, die Gruppe besteht aus 80% Damen und aus 20% Herren.
Das ist ja interessant. Der Erhalt und die Förderung körperlicher und geistiger Beweglichkeit älterer Menschen steht ja im Mittelpunkt und ist das Ziel dieser anspruchsvollen Ausbildung, die Sie mal durchgemacht haben. Was war denn eigentlich Ihr Ausgangsberuf?
Ich bin Physiotherapeutin.
Also Physiotherapeutin, früher sagte man auch Krankengymnastin.
Bei mir auch noch so.
Wie lange hat denn die Ausbildung beim Bundesverband Seniorentanz gedauert?
3 Jahre.
Das war aber eine lange Zeit. Was war denn zusammengefasst die Ausbildungsinhalte? Was mussten Sie denn alles dort lernen?
Die Ausbildung ist in ihrem Inhalt sehr vielseitig. Zum Beispiel Didaktik und Methodik der Tanzvermittlung, tänzerische und musikalische Schulung, dann Prozesse des Alterns, mögliche geistige, seelische und körperliche Veränderungen und vieles mehr.
Also ich kenne ja nun Standardtänze wie Walzer, Tango und Rumba, wie man bei Let's Dance ja jetzt viel gesehen hat im Fernsehen, ist ja ganz populär geworden. Welches sind denn beim Seniorentanz die bevorzugten und die besonders beliebten Tänze?
Ja, wir tanzen auch nach der Musik von Walzer, Tango und Rumba, aber nicht als Paartanz, wie wir das kennen, sondern meist als Kreistanz, manchmal mit wechselnden Partnern oder auch als Blocktanz oder als Gassentanz. Wir tanzen nach alter und neuerer Musik, Tänze aus aller Welt, zum Beispiel aus Griechenland, Israel, USA, aus dem Balkan und viele mehr. Ich denke, es ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Können Sie nun unseren Hörerinnen eine Tanzstunde mal beschreiben, damit wir uns das vorstellen können?
Ja, zu Hause bereite ich die Stunde vor, welche Tänze dann getanzt werden sollen. Und wenn die Gruppe dann zusammen ist, sitzen wir im Kreis und ich lege ein kleines Gedicht oder einen passenden Spruch vor. Und dann werden 2 Tänze im Sitzen gemacht, die die Konzentration und Koordination stärken sollen. Dann gehen wir auf die Fläche. Ich stelle den Tanz vor, stelle die Musik an und so kann man sich auf den Rhythmus einstellen und man wird neugierig, was da kommt. Dann zeige ich die Schritte und die Bewegungsfolgen, erst ohne Musik und dann mit Musik und dann ist die Gruppe dran. Nun werden die Schritte und die Figuren mit der Gruppe eingeübt und wenn ich meine, dass es mit Musik klappen könnte, dann geht's los. Ich sage die Schritte und einzelnen Figuren während des Tanzes an. Meist funktioniert es prima, wenn nicht, auch nicht so schlimm, dann haben wir was zum Lachen und probieren es einfach nochmal.
Das hört sich aber gut an. Und wie wirkt sich denn, weil wir ja Thema Gesundheit immer wieder haben, wie wirkt sich denn Tanzen auf die Gesundheit aus?
Tanzen trainiert den ganzen Körper. Es ist eine aktive Gesundheitsvorsorge, ein Ausdauertraining und eine Sturzprophylaxe. Die geistigen Fähigkeiten werden geschult, zum Beispiel Konzentration und Reaktion, Koordination, Orientierung, Merk- und Denkfähigkeit. Seniorentanz ist außerdem kommunikativ, fördert soziale Kontakte, schafft Erfolgserlebnisse und bereitet Freude und Wohlbefinden.
Viele über 80 haben ja nun Demenzsymptome, ein ernstes Thema. Dürfen denn Menschen mit Demenz bei Ihnen mittanzen?
Tänzer oder Tänzerinnen, die oft schon und lange bei mir tanzen, bei denen sich die Demenz einschleicht, tanzen so lange mit, wie es eben geht. Es ist äußerst hilfreich, wenn dann weiter getanzt wird. Und in den meisten Fällen klappt das auch ganz gut.
Das ist schön zu hören. Wenn ich nun mittanzen will bei Ihnen, wann beginnen denn die nächsten Seniorentanzkurse?
Ja, leider haben die schon am Donnerstag, den 18. August, angefangen, die neuen Kurse. Aber bei Interesse kann man bei der Stadtverwaltung Rödermark, Soziale Stadt, mal nachfragen, ob man da noch einsteigen kann.
Und wo treffen Sie sich dann?
Wir tanzen in der Hallobere, aber man muss in den Sportlereingang.
Und was kostet dann der Kurs?
15 Termine kosten 60 Euro.
Und Sie sagten ja bereits, eine Anmeldung bei der Stadtverwaltung Soziale Stadt ist dringend erforderlich. Und nun zum Abschluss eine wichtige Frage, wie ich finde. Was ist Ihnen das Wichtigste und das Schönste am Seniorentanzen?
Das Wichtigste ist mir das Zusammensein mit meiner Tanzgruppe, die Freude an der Musik und dem Tanzen, das Lachen und das Spaß haben. Wir gehen alle frohgelaunt nach Hause und freuen uns aufs nächste Mal.
Frau Wolter, ich bedanke mich für das nette Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen auch. Vielen Dank.
Nachgefragt. Roland Lenz will es wissen. Warum ist die Kartoffel die Giftpflanze 2022?
Dr. Jürgen Ganzer erklärt es mir ganz genau und gibt auch ein paar gute Tipps.
Als Grundnahrungsmittel ist die Kartoffel hierzulande nicht mehr wegzudenken. Doch nun wurde sie dieses Jahr zur Giftpflanze des Jahres ernannt. Was steckt denn da eigentlich dahinter?
Der Botanische Sondergarten Hamburg-Wandsbek will mit der Wahl der Giftpflanze des Jahres auf Giftpflanzen in Haus und Garten hinweisen und Tipps für den richtigen Umgang mit diesen Pflanzen geben. Diese Aktion soll eine aktive Auseinandersetzung mit dem Themenbereich der Giftpflanzen zur Folge haben. Jedermann kann Kandidatenvorschläge machen und sich an der Abstimmung beteiligen. Zur Auswahl stehen alle Pflanzen mit Giftwirkung. Am 1. Juni eines jeden Jahres werden die Kandidaten aus der Vorschlagsliste nominiert. Zwischen zwei Nominierungen müssen mindestens 5 Jahre liegen. Eine bereits gewählte Pflanze kann nicht wieder als Kandidat nominiert werden. Mit 480 von 1751 abgegebenen Stimmen hat die Kartoffel 2022 den ersten Platz belegt.
Was ist denn an der Kartoffel so giftig?
Als Nachtschattengewächs enthält die Kartoffel giftige Solanine, die dem Fraßschutz dienen. Diese sind grundsätzlich in allen Teilen der Pflanze in unterschiedlich hoher Konzentration enthalten, am wenigsten davon in der essbaren Knolle. Stark giftig sind alle grünen Pflanzenteile sowie grüne und gekeimte Kartoffeln. Beim Verzehr kann es zu ungewöhnlicher Erregung, Beschwerden im Magen-Darm-Trakt mit Durchfall und Erbrechen, Blutungen insbesondere in der Netzhaut, Kopfschmerzen bis zur Atemnot, Krämpfen und Lähmungen kommen.
Da bekommt man ja Angst. Wie kann man sich vor einer Vergiftung mit Kartoffeln eigentlich schützen?
Kartoffeln sollten grundsätzlich kühl und vor Licht geschützt gelagert werden. Am besten im Keller, in der Speisekammer oder in einer lichtundurchlässigen Papiertüte. Durch Lichteinfall bildet die Kartoffelknolle grüne Stellen und Keime. Sie enthalten das giftige Solanin in hoher Konzentration. Deswegen sollte man stark keimende Kartoffeln nicht mehr verzehren. Sind an der Knolle nur geringfügige kleine grüne Stellen vorhanden, kann man diese durch großzügiges Wegschneiden entfernen. Ebenso verfährt man, wenn sich nur kleine Keimstellen gebildet haben. Wichtig ist zu wissen, dass Solanin durch einen normalen Kochvorgang nicht zerstört wird, sondern erst bei Temperaturen von über 240 Grad Celsius. Für das Kochwasser gibt es also keine weitere Verwendung. Kleinkinder sollten nie Pellkartoffeln mit Schale verzehren und rohe Kartoffeln dürfen nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden.
Sollte man jetzt die Kartoffel auf dem Speiseplan reduzieren?
Auf keinen Fall. Kartoffeln sind ein wichtiges Grundnahrungsmittel und enthalten im Gegensatz zu Reis und Nudeln nur moderate 69 Kalorien auf 100 Gramm. Darüber hinaus liefern sie wertvolle Mineralien, Vitamine und Eiweißbausteine für die Ernährung. Der Solaningehalt bei gekochten Kartoffeln ist verschwindend gering. Die vielen Kartoffelrezepte, von Pellkartoffeln über Kartoffelsalat bis Pommes frites, sind zudem ein Beleg für die Beliebtheit der Kartoffel auf unserem Speiseplan.
Jetzt habe ich Hunger bekommen. Jetzt hole ich mir ein paar Pommes frites. Danke dir.
Okay, viel Spaß beim Pommes frites essen.
Und jetzt ein paar Veranstaltungstipps.
Montag, 12. September um 15.30 Uhr. Der Seniorenbeirat lädt ein, sicher mobil auch im Alter, in der Kelterscheune Urberach.
Mittwoch, 14. September um 18.30 Uhr. Lou Heinrich lädt ein zur Herbstlesereise zu Karl May im Vereinsraum der Stadtbücherei Oberroden.
Freitag, 16. September um 20 Uhr, The Jeremias, Irish Folk in der Kelterscheune Urberach.
Samstag, 17. September von 9 bis 13 Uhr, die Stadt- und die Umweltfreunde Rödermark laden ein zum World Clean Up Day, Start am Badehaus Urberach.
Sonntag, 18. September um 14.30 Uhr, Red Rooster Rödermark präsentiert Magic at Combo und Sean Taylor unplugged im Park am Entenweiher am Bahnhof Urberach bei schlechtem Wetter in der Kelterscheune.
Mittwoch, 21. September um 15 Uhr. Die Seniorenlotsen Rödermark laden ein in die Halle Urberach zum Thema Vorteile von Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen.
Freitag, 23. bis Montag, 26. September, Oberer Cap mit vielen Attraktionen im Ortskern Oberroden.
Freitag, 30. September von 16 bis 17.30 Uhr. Interkulturelle Woche für Kinder ab 4 Jahren. Mehrsprachiges Lesen in Chinesisch, Englisch, Türkisch und Deutsch in der Stadtbücherei Oberroden. Eintritt frei.
Viele weitere aktuelle Veranstaltungstipps finden Sie auf unserer Homepage rödermark.de/radioinitiative.
Jetzt aber noch ein ganz besonderer Veranstaltungshinweis.
Lesezeichen, so nennt sich der Freundeskreis der Stadtbücherei Rödermark, der immer viele verschiedene Aktivitäten anbietet.
Bitte merken Sie sich vor, Mittwoch, 21. September um 19.30 Uhr. Einladung zu einem literarisch-musikalischen Abend zum Thema Frauen im Schatten im Rotaha-Saal der Stadtbücherei Oberroden.
Sie waren kleine Schwestern, Ehefrauen oder Mitarbeiterinnen. Sie schrieben und dichteten, waren klug, begabt und engagiert, geschäftstüchtig und mitunter kühn und fanden zu ihrer Zeit doch nicht die angemessene Beachtung. Frauen, die im Schatten standen.
Das ist das Thema. Ursprünglich zum diesjährigen Frauentag geplant, in den Herbst verschoben, aber stets aktuell für jedermann und jede Frau.
Die Auswahl reicht von Cornelia Goethe über Annette von Droste-Hülshoff, Bertha Benz, Mileva Einstein, Ise Gropius bis zu Monika Mann.
Mitwirkende sind Katrin Anton, Irmtraut Busch, Hannelore Jäger, Bärbel Nussek und Inge Schuster. Musikalisch begleitet wird der Abend durch Marcella Hagenauer Gitarre und Petra Basos Gesang. Es moderiert Dr. Regina Schick, Eintritt 5 Euro.
Demnächst geplant ist ein ausführlicheres Interview mit dem Verein Lesezeichen, um die tolle Vielfalt der Angebote unseren Hörern vorzustellen.
Viele Menschen sind durch diverse Medien verunsichert und haben oft mit unterschiedlichen Ängsten zu kämpfen.
Karl Stieler von der Alltagsdrogenberatung Rödermark greift das Thema auf und gibt Hilfen, wie man damit umgehen soll.
Die Angst, die Furcht und der Umgang im Alltag damit. Die Gefühle Angst und Furcht begleiten uns von der Geburt an das ganze Leben. Um zu lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen, und damit mehr Selbstvertrauen zu bekommen, furchtloser, wagemutiger, unerschrockener durch das Leben zu gehen, sollten wir uns mit diesen Gefühlen auseinandersetzen. Dieser Beitrag soll einen ersten Einblick geben. Zunächst, kennen Sie den Unterschied zwischen Angst und Furcht? Auch wenn die meisten Menschen Furcht und Angst synonym verwenden, gibt es da Unterschiede. Den Begriff Angst benutzen wir im Alltag meist als Verallgemeinerung. Zum Beispiel, ich habe Angst, dass es am Abend regnet. Darf ich zu einer Open-Air-Veranstaltung gehen? Oder ich habe Angst, keinen Parkplatz zu finden. Da muss ich wieder kilometerweit laufen. Ein Furchtgefühl geht aber immer von der Tatsache aus, dass etwas Konkretes eine Bedrohung darstellt. Zum Beispiel eine unheilbare Krankheit. Nun, was ist Angst? Die Angst ist eine normale menschliche Emotion. In der Frühzeit unserer Geschichte diente sie dazu, uns vorsichtiger und aufmerksamer agieren zu lassen. Feinde und Raubtiere wurden frühzeitig erkannt, sodass genügend Zeit für die Flucht blieb. Grundlage zum Beispiel bei der Angst vor Flügen, vor engen Fahrstühlen oder vor Spinnen sind irrationale Ängste. Bleiben wir zum Verständnis kurz bei der Angst vor Spinnen. In bestimmten Situationen helfen Ängste den Menschen beim Überleben. Doch zu viel Angst hemmt oder versetzt uns in irrationale Panik. Genau das empfinden Menschen, die Angst vor Spinnen haben. Ein Grund für Arachnophobie, so der Fachbegriff, wird darin gesehen, dass Spinnen mitunter plötzlich und unerwartet nahe am Körper bemerkt werden. Außerdem wird ihre schnelle und unvorhersehbare Art der Fortbewegung für die Spinnenangst verantwortlich gemacht. Dass Spinnen in Mitteleuropa pro Jahr etwa 1500 Kilogramm Insekten verspeisen und damit einen erheblichen Teil zum unbeschwerten Gedeihen vieler Sorten Obst und Gemüse beitragen, was wiederum dem Menschen zugute kommt, ist nur ein positiver Effekt, der oft unerwähnt bleibt. Ja, ich weiß. Reden wir von etwas anderem. Zum Beispiel von der Furcht. Und was ist nun Furcht? Furcht ist eine normale Reaktion von Körper und Seele auf mögliche echte Bedrohungen. Es ist wichtig für Gegenmaßnahmen, die zum Schutz der eigenen Person, unter anderem durch bessere Durchblutung der Muskeln, eingeleitet werden. Man kann zum Beispiel Furcht haben, wenn man eine giftige Schlange sieht, Einbrecher an der Tür rummachen, den Hund mit gefletschten Zähnen und aufgestellten Nackenhaaren vor sich stehen hat, statt dass er den Einbrecher vertreibt. Aber dieses Gefühl ist lebensnotwendig. Furcht ist ein wichtiger Impuls unseres Körpers, der uns vor tatsächlicher Gefahr warnt und daher schützt. Wieder einmal muss der bekannte Säbelzahntiger herhalten. Bei der Begegnung mit ihm war die Furcht überlebensnotwendig. Die daraus resultierende Kampf- oder Fluchtreaktion hatte die Überlebenschance stark erhöht. Diejenigen hingegen, welche erst überlegten, ob sie diesen auch streicheln könnten, haben diese Überlegung vermutlich nicht bis zum Ende denken können. Kurze Zusammenfassung. Bei Angst wird die Gefahr erwartet, während bei Furcht die Gefahr real besteht. Bei Angst ist die Ursache der Bedrohung verschwommen oder auch unklar, während sich die Furcht auf die Bedrohung fokussiert. Bei Angst ist die Beziehung zwischen Bedrohung und Furcht undeutlich, während es bei der Furcht eine deutliche Beziehung zur Bedrohung gibt. Nun, was macht die Angst mit uns im täglichen Leben? Das Problem ist, dass unser Körper sowohl bei Angst als auch bei Furcht Adrenalin ausstoßt. Er kann da nicht unterscheiden. Also die Angst vor Fehlern im Job, vor Versagen bei einer Prüfung, die Verlustangst in einer Partnerschaft, die Ängste, welche durch schlechte Nachrichten hervorgerufen werden, erzeugen Adrenalin und dieses unterstützt den Fluchtreflex. Körper und Psyche kommen trotz Alltagssituation in Stress. Der Alltag überflutet uns in Zeiten der vielen Kommunikationswege wie Social Media, Nachrichten, aber auch Filme im Fernsehen, das Internet, ständig mit Informationen, bei denen Angst auch instrumentalisiert wird. Wir kennen ja den Spruch, nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Es ist kein Zufall, dass Reizworte wie Kostenexplosion, Energiekrise, noch nie dagewesene Hitze, Wespenalarm, der Kreml droht, Forscher warnen, eingesetzt werden. Sie erzeugen Angst und erwecken damit Aufmerksamkeit im Sinne von, da muss ich mehr wissen, die Zeitung muss ich mir kaufen, auf den Link muss ich klicken und schon wieder habe ich Werbemails. Wie sollen wir mit diesen Informationen und den Ängsten im Alltag umgehen? Überprüfen Sie, wie real die Angst ist. Oder ob es eben nur eine schlechte Nachricht zwecks Erwecken des Kaufinteresses ist. Hinterfragen Sie, wie real der Auslöser des Gefühls der Angst ist. Natürlich ist es nicht so einfach. Zum Beispiel bei übermäßig starker Angst, sich häufenden oder stärker werdenden Angstzuständen, bei Angst ohne objektiven Anlass, sollten Sie zum Arzt gehen. Ein Tipp von mir: Bleiben Sie gelassen, sorgen Sie sich nicht. Sehen Sie zum Beispiel eine Spinne wie eine Fliege, die nur die Wand entlang läuft. Ach, da krabbelt ja wieder unsere Hausspinne, die Gudrun. Komisch, die ist aber schon ganz schön gewachsen. Ja, Gudrun, was ist denn? Gudrun, bleib stehen. Gudrun, geh weg da. Gudrun!
Das war's für heute.
Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Wünschen Ihnen alles Gute, Gesundheit
und weiterhin viel Spaß mit Radar Radio Darmstadt.
Gerne nehmen wir Ihr Feedback entgegen. Besuchen Sie unsere Homepage rödermark.de/Radioinitiative und
schreiben etwas ins Gästebuch oder schicken uns eine E-Mail an radio@rödermark.de.
Auch sind neue Akteure, Ideen und Vorschläge in unserer Radioinitiative Rödermark herzlichst willkommen.
Ansprechpartnerin dafür ist Ute Schmidt, Telefonnummer 06074 911 353.
Wir hören uns wieder
am 9. Oktober 2022 von 17 bis 18 Uhr, also immer am zweiten Sonntag im Monat.
Radioinitiative Rödermark.
Bis bald und tschüss.